Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
In Italien findet gerade ein Treffen statt, was sich der Ukraine und der Frage, wie helfen wir der Ukraine, widmet, aber natürlich nicht nur der G7-Gipfel. Es geht um die Hilfe für die Ukraine ja gerade an verschiedenen Orten. Es ging gerade ja auch und geht gerade ja auch bei der Frage nach Wiederaufbau. Wir haben schon die Tage darüber berichtet, um die Ukraine. Ja, und jetzt hier nochmal die Frage, was können wir tun, was müssen wir tun? Stefan Detjen ist für uns vor Ort und hört sich das an. Ja, wie ist denn in Sachen Ukraine heute schon die Situation? Hat man sich da schon auf etwas konkret geeinigt?
Ja, da gibt's nochmal ein großes Hilfspaket für die Ukraine. 50 Milliarden Euro sollen da mobilisiert werden. Das ist die große Geste dieser G7-Gruppen, dass sie nochmal hinter der Ukraine stehen. Das ist ja auch deswegen wichtig, weil man nicht mehr weiß, ob das nicht das letzte Mal ist, in der die G7 in dieser Form, in dieser Handlungsfähigkeit mit Blick auf die Ukraine zusammenkommen. Denn schon nächstes Mal kann statt Joe Biden ein ganz anderer US-Präsident mit am Tisch der G7 sitzen. Emmanuel Macron kommt als innenpolitisch geschwächter Präsident hierher. Rishi Sunak ist möglicherweise das letzte Mal dabei. Also man will hier diese Gelegenheit nutzen, in dieser Folge von Gipfelveranstaltungen, die wir erlebt haben, die große wirtschaftliche Unterstützerkonferenz in Berlin in den letzten Tagen, jetzt G7 mit diesem nochmal großen Hilfspaket und dann am Wochenende die Friedenskonferenz in der Schweiz. Das ist ja eine sozusagen choreografierte Staffel von Unterstützungsereignissen. Da will man hier auch nochmal ein starkes finanzielles Signal senden.
Ein Signal, wo es ja auch darum geht oder wo es darum immer ging, um die Frage, woher nehmen wir unter Umständen auch Geld? Wie gehen wir um mit eingefrorenem russischen Vermögen? Da gibt es ja unterschiedliche Ideen zu.
Das ist so, man ist drauf gestoßen, das heißt jetzt auch nicht unmittelbar vor diesem Gipfel, man weiß seit langem, es liegen in Europa große russische Vermögenswerte. Das sind Anlagen, die in Europa, Geldanlagen, die hier angelegt sind in Fonds, bei Vermögensverwaltungsfirmen in einem Umfang von 260 Milliarden Euro. 260 Milliarden Euro, die dem russischen Staat gehören, die liegen hier, die sind eingefroren und da gibt es seit langem den Wunsch, kann man da nicht darauf zugreifen, um das der Ukraine zukommen zu lassen. Das hat man nie gewagt, weil darin auch eine Gefahr läge. Es gibt ja schließlich auch noch Vermögenswerte etwa von westlichen, auch von vielen deutschen Firmen in Russland, die da Immobilien, Fabriken und so weiter haben. Also da will man keine Eskalation lostreten, aber es wird jetzt in irgendeiner Form und die technischen Details, die werden jetzt noch verhandelt, so sein, dass man die Zinsen, die dieses russische Vermögen hier in Europa abwirft, dass man die verwenden will, um Kredite für die Ukraine zumindest abzusichern, für den Fall, dass die ausgefallen werden. Das ist das, was jetzt hier beschlossen worden ist.
Sie haben schon gesagt, es ist die Frage, wie sitzt man das nächste Mal zusammen, was passiert auf der Welt an Wahlen und an Wechseln politisch und die Gestalten, die da jetzt sind, eben auch alle nicht gerade so sicher zu Hause politisch unterwegs, außer vielleicht Giorgia Meloni, bei der das stattfindet, die vielleicht nach der Europawahl so eine lachende Politikerin gewesen ist. Ist das ein Gipfel, der gar nicht mehr so viel hat von diesem großen G7, die wichtigen Länder der Welt sind da zusammen, sondern ist das ja vielleicht was ganz anderes mittlerweile?
Ja, das ist schon seit langem. Das erleben wir schon seit langem, dass diese G7 versuchen, andere aufstrebende Wirtschaftsmächte, Indien, Brasilien, die sind jetzt hier auch mit den Präsidenten und Staatsführern, Modi aus Indien, Lula da Silva aus Brasilien mit vertreten, Recep Tayyip Erdogan, der türkische Präsident, ist hier mit eingeladen worden. Wie auch bei früheren G7-Gipfeln sind eine ganze Reihe von Staats- und Regierungschefs aus Afrika mit eingeladen. Aber das, was hier wirklich neu ist, ist, dass man sieht, wie die Machtverhältnisse auch in dieser Gruppe der G7 ins Rutschen gekommen sind, wie die auf einmal unsicher werden. Und dafür steht natürlich auch die italienische Gastgeberin, die Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die Postfaschistin, muss man ja sagen, die hier jetzt die Gastgeberin ist, ja, zur Überraschung von vielen, was die Ukraine-Unterstützung ist, sehr auf westlichem Kurs ist, aber das darf man auch nicht übersehen. Dabei ist hier innenpolitisch dieses Land ja auch in einem rechtsnationalpopulistischen Sinne umzubauen.
Stefan Detjen vom G7-Gipfel in Italien Vielen Dank. Und den Blick auf solche Treffen, den haben natürlich auch internationale Organisationen, die sich fragen, kommt da vielleicht auch Hilfe, kommt da vielleicht auch Geld, kommt da vielleicht auch Unterstützung für die zusammen, die zwar, man weiß es immer, leiden in dieser Welt, aber die dann doch vielleicht unter den akuten Krisen, ohne da irgendwie das eine gegen das andere ausspielen zu wollen, zurückstehen. Das Kinderhilfswerk World Vision hat ebenfalls natürlich Interesse daran zu schauen, was hier passiert. Darüber wollen wir sprechen mit Marvin Meyer von World Vision. Also, hallo, herzlich willkommen.
Hallo aus Bari.
Herr Meyer, natürlich will man das nicht gegeneinander ausspielen, wer da wie Geld kriegt. Aber wie ist denn Ihr Blick in Zeiten, in denen auf der Welt eben auch Hunger herrscht, in denen Dauerkrisen existieren? Wie ist Ihr Blick auf den G7? Was würden Sie sich wünschen?
Natürlich liegt es uns als Kinderhilfswerk wirklich daran, dass Menschen geholfen wird, die wirklich von ganz akuter Not betroffen sind und das nicht erst seit gestern. Es ist immer so, dass oft die Aktualität sehr viel Raum einnimmt bei solchen Gipfeln. Diesmal ist es nicht anders, aber wir sind nun mal auf einer Welt, wo jetzt die neuesten Zahlen von UNHCR 120 Millionen Menschen von 20% davon Kinder. Und die Hotspots sind gar nicht so bekannt. Sudan oder
leider. Da habe ich jetzt einige und die uns zuhören, vermutlich auch einige wichtige Punkte leider nicht verstanden, weil da das Telefon kurz aussetzte. Sudan war der Punkt, wo ich zuletzt noch war, wo zu wenige Menschen einen Blick drauf haben auf das, was da ist. Versuchen wir es trotzdem nochmal irgendwie und hoffen, dass das Telefon hält, da weiter drauf zu schauen. Hängen diese Geschichten sowieso so alle miteinander zusammen, dass man sie eh nicht gegeneinander ausspielen darf?
Nee, ausspielen sollte man sie auf gar keinen Fall gegeneinander. Aber ich glaube, eine Priorisierung vornehmen ist schon ganz, ganz wichtig. Wir sind ein 10% der Menschheit, also jeder 10. Mensch auf der Welt von chronischem Hunger leidet. Und da glaube ich, ist es wichtig, dass man nicht auch ob der Ukraine nicht diese Menschen aus dem Blick verliert. Es geht also eher um eine Priorisierung.
Ja. Haben Sie denn das Gefühl, die Länder, die da jetzt zusammensitzen, also unser Korrespondent hat es ja gerade gesagt, das ist längst nicht mehr nur 7, aber die 7 quasi, dieser große Club, der es mal war, die gerade politische Probleme zwar auch haben, aber haben die das im Blick, was ihr Interesse ist, oder gerade gar nicht?
Gar nicht, würde ich nicht sagen. Wir erwarten hier schon eine große Initiative der G7, die Sie angekündigt haben, zur Stärkung von Essenssystemen und Nahrungsmittelsystemen. Die Frage ist nur immer, wie hoch auf der Agenda stehen diese riesigen Themen. Denn wenn man sich einfach mal vorstellt, wir sind in einer Situation, wo Essensrationen gekürzt werden. Letztes Jahr gab es noch für jeden Menschen in den Rohingya-Camps $8 für Essen zur Verfügung im Monat. Ist jetzt inzwischen auf $10 hochgegangen. Aber da plädieren wir natürlich, dass solche Menschen nicht einfach hinten runterfallen und wirklich priorisiert werden müssen.
Mhm. Das ist die Priorisierung grundsätzlich zu sagen, Hunger ist ein wichtiges Thema. Sie haben es gesagt, 10%. Würden Sie trotzdem noch mal weiter priorisieren? Also wenn Sie jetzt den G7 sagen könnten, so, da muss jetzt das Geld hin und zwar schnell. Was wäre das Erste, was Sie aussuchen würden?
Das Erste und das Akuteste ist sicherlich der Hunger, weil da wirklich Menschen vom Tode bedroht sind. Da, glaube ich, gibt es gar kein Vertun. Aber das andere ist schon wieder Sachen, die die G7 machen können, die nicht so schwer sind. Zum Beispiel Präsident Lula von Brasilien wird da sein. Er ist der Gastgeber des G20 und hat ein großes Projekt, um die Ungleichheit in der Welt zu vermindern. Da können die G7, die alle in den G20 drin sind, ein starkes Unterstützungssignal in Richtung G20 senden, um auch andere Länder dazu zu bewegen, mehr zu tun. Also die Vorbildfunktion der G7, obwohl abgenommen, ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen.
Jetzt erleben wir da ja auch Wechsel in der Bedeutung und Wechsel eben in den Menschen, die da zusammen in Italien beraten. Das könnte man ja jetzt aus Ihrer Sicht einerseits positiv sehen, dass da eben nicht mehr nur diese 7 überspitzt gesagt sind, sondern auch welche, die andere Probleme auch vielleicht viel näher kennen. Gleichzeitig könnte man befürchten, es ist eine Zeit, in der ja auch nationalistische Töne größer, lauter geworden sind. Haben Sie den Eindruck, es bewegt sich gerade in die eine oder in die andere Richtung aus Ihrer Sicht? Verbessert es sich oder verschlechtert es sich?
Na, die 7 sehen sich ja im Moment als so ein bisschen den Werteentwurf gegen China und Russland. Von daher ist es schon, versuchen sie wirklich zusammenzustehen und auch wirklich das zu betonen. Und deswegen würde ich schon sagen, dass die G7 ein bisschen wieder an Bedeutung gewonnen haben in den letzten Jahren, einfach weil sie letztendlich auch noch gemeinsame Entscheidungen treffen können, während wir beim letzten G20-Gipfel hatten wir ja gar keinen eigenen Abschlusskommuniqué mehr. Also im Moment sehen Sie gerade wieder etwas, was aber sehr wackelig, wo Ihnen ein bisschen mehr Bedeutung zukommt. Und Sie versuchen das auszunutzen. Und unser Petitum ist natürlich, dass Sie das auch mit ganz klaren Entscheidungen gemeinsam getroffen, das ist ja der Vorteil dieser informellen Formate, dass Sie das ausdrücken in Dollar.
Ja, Marvin Meyer sagt das von World Vision, der Hilfsorganisation. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Tut mir leid, dass das mit dem Telefon ab und an nicht funktioniert hat. Sage ich auch an Sie, die uns zuhören. Aber ich glaube, die wichtigen Punkte, Herr Meyer, sind dann doch durchgekommen. Dankeschön fürs Gespräch und schöne Grüße.
Aber sehr gerne für den DLF.